Gerd Westphal liest die vierte von 9 Folgen der Erzählung Die vertauschten Köpfe von Thomas Mann, entstanden in den Jahren 1939-40. Es ist die Geschichte der ungleichen Freunde Schriedermann und Nanda, von denen Nanda vor allem durch seine körperlichen Vorzüge, Schriedermann durch feine Geistesbildung gefällt. Und es ist die Geschichte von Sita, in die Schriedermann, nachdem er sie im Bade gesehen hat, sich so rettungslos verliebt, dass sein Freund Nanda rasch die Ehe zwischen beiden vermitteln muss, damit Schriedermann nicht vor Sehnsucht stirbt. Die Hochzeit kommt zustande und alle scheinen am Ziel ihrer Wünsche zu sein, aber Unheil tritt ein.
Sie reisten in einem überdachten und verhangenen, von einem Zebu-Ochsen und einem einhöckrigen Kamel gezogenen Karren, und Nanda, der Freund, lenkte das Gespann. Vor dem Ehepaar saß er, das Mützchen schief auf dem Kopf, und ließ die Beine baumeln, zu achtsam auf den Weg und schritt, wie es schien, als dass er sich viel nach denen im Wagen hätte umwenden mögen, mit ihnen zu plaudern. Ein und das andere Wort sprach er zu den Tieren, begann auch von Zeit zu Zeit wohl sehr laut und hell ein Lied zu singen, worauf jedoch jedes Mal schon nach den ersten Tönen die Stimme ihm einschrumpfte und zum Summen wurde, ausgehend in ein stillgesprochenes Hü oder Hott. Seine Art aber, aus bedrängter Brust heftig loszusingen, hatte etwas Erschreckendes und das rasche Zurückgehen der Stimme wiederum auch. Hinter ihm die Eheleute saßen in Schweigen. Da sie ihn eben vor sich hatten, wäre ihr Blick, wenn sie ihn gerade ausrichteten, in Nandas Nacken gegangen. Und das taten zuweilen die Augen der jungen Frau, indem sie sich langsam aus ihrem Schoße erhoben, um nach kurzem Verweilen sehr rasch in diesen zurückzukehren. Schriedermann vermied diese Aussicht ganz und gar, indem er das Gesicht seitlich gegen das hängende Sackleinen wendete. Gern hätte er mit Nanda den Platz gewechselt und selber kutschiert, um nicht wie neben ihm seine Frau den bräunlichen Rücken mit dem Wirbelgrat, den beweglichen Schulterblättern vor sich zu haben. Doch ging das nicht an, da jene Anordnung, die er sich zur Erleichterung wünschte, auch wieder nicht das Rechte gewesen wäre. So zogen sie still ihre Straße dahin, dabei aber ging allen dreien der Atem rasch, als wären sie gelaufen, und Röte äderte das Weiße ihrer Augen, was immer ein schweres Zeichen ist. Gewiss, ein Mann von Sehergabe hätte schwarze Fittiche über ihrem Gefährte schattend mitziehen sehen. Mit Vorliebe zogen sie unterm Fittich der Nacht, will sagen vor Tag, in den frühesten Morgenstunden, wie man es wohl tut, um die Sonnenlast des hohen Tages zu meiden. Sie aber hatten dafür ihre eigenen Gründe, da nun in ihren Seelen Verirrung wohnte und Dunkelheit Verirrung begünstigt, so nahmen sie ohne ihr Wissen die Gelegenheit wahr, die Verirrung ihres Inneren im Räumlichen darzustellen, und verirrten sich in der Gegend. Nanda nämlich lenkte den Ochsen und das Kamel nicht an dem Punkte von der Straße zur Seite ab, wo es nötig gewesen wäre, um nach Sitas Heimatdorf zu gelangen, sondern, entschuldigt durch den mondlosen, nur von Sternen erhellten Himmel, tat er es an irriger Stelle, und der Weg, den er einschlug, war bald kein Weg mehr, sondern nur noch eine dergleichen vortäuschende Lichtung zwischen Bäumen, die anfangs einzeln gestanden hatten, dann aber sich mehrten, und die ein dichter Wald ihnen entgegensandte, um sie einzufangen und ihnen bald auch die Lichtung aus den Augen zu bringen, der sie gefolgt waren und die sie zur Rückkehr hätten benutzen können. Unmöglich war es, zwischen den umringenden Stämmen und auf dem weichen Boden des Waldes mit ihrem Gefährte noch vorwärts zu kommen, und sie gestanden einander zu, sich verfahren zu haben, ohne sich zuzugestehen, dass sie eine Lage herbeigeführt hatten, die der Verfahrenheit ihrer Gemüter entsprach. Denn Sridharman und Sita hinter dem lenkenden Nanda hatten nicht etwa geschlafen, sondern es offenen Auges zugelassen, dass jener sie in die Irre fuhr. Es blieb ihnen nichts übrig, als an der Stelle, wo sie waren, ein Feuer zu machen, um mit mehr Sicherheit gegen reißende Tiere den Aufgang der Sonne zu erwarten. Als dann der Tag in den Wald schien, untersuchten sie die Umgebung nach verschiedenen Seiten, ließen das ausgeschirrte Gespann einzeln gehen und schoben unter großen Mühen den Reisekarren in die Kreuz und Quere, wo immer das Teak- und Sandelholz Durchlass gewährte, zum Rande des Dschungels, wo eine allenfalls fahrbare, buschige Steinschlucht sich ihnen auftat, von der Nanda mit Bestimmtheit erklärte, dass sie sie auf den rechten Weg zum Ziele bringen müsse. Wie sie nun in schiefer Fahrt und unter Stößen den Schluchtweg verfolgten, kamen sie zu einem aus dem Felsen gehauenen Tempel, den sie als ein Heiligtum der Devi, Durgas, der Unnahbaren und Gefahrvollen, Kalis, der dunklen Mutter, erkannten. Und einem Zuge seines Innern folgend, gab Sridharman den Wunsch zu erkennen, auszusteigen und der Göttin seine Verehrung zu bezeigen. »Ich will nur eben nach ihr schauen, anbeten und in wenigen Augenblicken wiederkehren«, sagte er zu seinen Begleitern, »wartet ihr hier unterdessen.« Und er verließ den Wagen und stieg zur Seite die rauen zum Tempel führenden Stufen hinan. So wenig wie jenes Mutterhaus am lauschigen Badeplatz des Flüsschens Goldfliege war dieses hier eins von den großen. Doch war es mit reicher Frömmigkeit ausgemeißelt nach Pfeilern und Bildschmuck. Der wilde Berg wuchtete über dem Eingang herab, gestützt von Säulen, die fauchende Paddeltiere bewachten, und bemalte Schildereien waren rechts und links, wie auch zu Seiten des inneren Zutritts, aus den Flächen des Felsens gemetzt. Gesichte des Lebens im Fleisch, wie es aus Knochen, Haut, Sehnen und Mark, aus Samen, Schweiß, Tränen und Augenbutter, Kot, Harn und Galle zusammengeschüttet, behaftet mit Leidenschaft, Zorn, Wahn, Begierde, Neid und Verzagen, mit Trennung von Liebem, Bindung an Unliebes, Hunger, Durst, Alter, Kummer und Tod, unversieglich durchströmt vom süßen und heißen Blutstrom, in tausend Gestalten sich leidend genießt, sich wimmelnd verschlingt und ineinander sich wandelt, wo denn im fließend allerfüllenden Gewirr des menschlichen, göttlichen, tierischen ein Elefantenrüssel den Arm eines Mannes abzugeben, ein Eberkopf aber an die Stelle zu treten schien von eines Weibes Haupt. Sridharman achtete des Gebildes nicht und glaubte es nicht zu sehen, aber wie beim Zwischendurchgehen seine von Rot durchzogenen Augen es streiften, ging es doch Zärtlichkeit, Schwindel und Mitleid erregend in seine Seele ein, sie vorzubereiten auf den Anblick der Mutter. Halbdunkel herrschte im Felsenhaus, nur von oben her durch den Berg fiel Tageslicht ein in die Versammlungshalle, die er zuerst durchschritt, in die niedrige, eingesenkte Torhalle, die sich daran schloss. Da tat sich ihm durch eine tiefe Tür, in der Stufen hinabführten abermals, der Mutterleib auf, der Schoß des Hauses. Er erbebte am Fuße der Stufen und taumelte auf sie zurück, die Hände gegen die beiden Lingamsteine zu Seiten des Eintritts gespreizt. Das Bild der Kali war grauenerregend. Schien es seinen rotgeäderten Augen nur so, oder hatte er die Zornmütige in so triumphierend grässlicher Gestalt noch nie und nirgends erblickt? Aus einem Rahmenbogen von Schädeln und abgehauenen Händen und Füßen trat das Idol in Farben, die alles Licht an sich rafften und von sich schleuderten, im glitzernden Kronenputz, geschürzt und begrenzt mit Gebein und Gliedmaßen der Wesen, im wirbelnden Rad seiner 18 Arme aus der Felswand hervor. Schwerter und Fackeln schwang die Mutter ringsum, Blut dampfte in der Hirnschale, die eine ihrer Hände zum Munde führte, Blut breitete sich zu ihren Füßen aus. In einem Kahn stand die Entsetzenerregende, der auf dem Meere der Lebensflut auf einem Blutmeere schwamm. Wirklicher Blutgeruch aber schwebte, Schridamans dünnrückige Nase streifend, ältlich, süßlich in der stockenden Luft der Berghöhle des unterirdischen Schlachthauses, in dessen Boden klebrig starrende Rinnen zum Abfluss des Lebenssaftes enthaupteter, schnell ausblutender Tiere eingelassen waren. Tierköpfe mit offenen, verglasten Augen, 4 oder 5 vom Büffel, vom Schwein und von der Ziege, waren pyramidenförmig auf dem Altar vor dem Bilde der Unentrinnbaren zusammengestellt, und ein Schwert, das zu ihrer Halsschlachtung gedient, scharfschneidend, blank, wenn auch von getrocknetem Blute fleckig ebenfalls, lag seitlich davon auf den Fliesen. Schridamann starrte mit einem Grausen, das von Augenblick zu Augenblick zur Begeisterung anschwoll, in das wild glotzende Antlitz der Opferheischenden, der todbringend Leben schenkenden, und auf den Wirbel ihrer Arme, der auch ihm den Sinn in trunkenes Kreisen versetzte. Er drückte die geballten Hände gegen seine gewaltsam gehende Brust, und ungeheuerliche Schauer, kalt und heiß, überfluteten ihn einer nach dem anderen und rührten zu äußerster Tat mahnend, zur Tat gegen sich selbst und für den ewigen Schoß, sein Hinterhaupt, seine Herzgrube und sein in Jammer erregtes Geschlecht an. Seine schon blutleeren Lippen beteten, Anfangslose, die vor allen Entstandenen war, Mutter ohne Mann, deren Kleid niemand hebt, Lust und schreckensvoll allumfangende, die du wieder einschlürfst, alle Welten und Bilder, die aus dir quillen, mit vielen Opfern lebender Wesen verehrt dich das Volk, denn dir gebührt das Lebensblut aller. Wie sollte ich deine Gnade nicht finden zu meinem Heil, wenn ich mich selbst dir zum Opfer bringe. Ich weiß wohl, dass ich dadurch nicht dem Leben entkomme, ob es auch wünschenswert wäre. Aber lass mich wieder eingehen, durch die Pforte des Mutterleibes, in dich zurück, dass ich dieses Ichs ledig werde und nicht mehr Schridamann bin, dem alle Lust verwirrt ist, weil nicht er es ist, der sich spendet, sprach diese dunklen Worte, griff das Schwert auf dem Boden und trennte sich selbst das Haupt vom Rumpf. Das ist schnell gesagt. Auch war es nicht anders als schnell zu tun. Und doch hat hier der Überliefernde nur einen Wunsch. Es möchte nämlich der Lauscher die Aussage nicht gleichmütig, gedankenlos hinnehmen als etwas Gewohntes und Natürliches, nur weil es so oft überliefert ist und in den Berichten als etwas Gewöhnliches vorkommt, dass Leute sich selber den Kopf abschnitten. Der Einzelfall ist nie gewöhnlich. Das Allergewöhnlichste für den Gedanken und die Aussage sind Geburt und Tod. Wohne aber einer Geburt bei oder einem Sterben und frage dich, frage die Kreisende oder den Abscheidenden, ob das etwas Gewöhnliches ist. Die Selbstenthauptung, so oft sie berichtet sein mag, ist eine fast untunliche Tat, zu deren gründlicher Ausführung eine ungeheure Begeisterung und eine furchtbare Versammlung aller Lebens- und Willenskräfte auf den Punkt der Vollbringung gehört. Und das Schridamann mit den gedankensanften Augen und den wenig wackeren brahmanischen Kaufmannsarmen sie hier vollendete, sollte nicht wie etwas Gewohntes, sondern mit fast ungläubigem Staunen hingenommen werden. Genug nun freilich, dass er das grause Opfer im Handumdrehen tätigte, so dass hier sein Haupt mit dem sanften Bart um die Wangen und dort sein Körper lag, der das weniger wichtige Zubehör dieses edlen Hauptes gewesen war und dessen beide Hände noch den Griff des Opferschwertes umklammert hielten. Aus dem Rumpf aber stürzte das Blut mit großer Gewalt, um dann in den schrägwandigen Rinnen, die den Boden durchzogen und nur ein geringes Gefälle hatten, langsam gegen die unter dem Altar ausgehobene Grube zu schleichen. Sehr ähnlich dem Flüsschen Goldfliege, das erst wie ein Füllen aus Himavans Tor gerannt kommt, dann aber stiller und stiller seinen Weg zur Mündung dahingeht. Kehren wir nun aus dem Mutterschoß dieses Felsenhauses zurück zu den draußen Wartenden, so dürfen wir uns nicht wundern, sie in anfangs stummer, dann aber auch gesprächsweise ausgetauschter Nachfrage nach Sridaman zu finden, der doch nur zu kurzer Huldigung hatte eintreten wollen, aber so lange nicht wiederkehrte. Die schöne Sita, hintereinander sitzend, hatte längere Zeit abwechselnd in seinen Nacken und in ihren Schoß geblickt und sich so still verhalten wie er, der seine Ziegennase und populären Wulstlippen immer vorwärts gegen das Gespann gewandt hielt. Schließlich aber begannen beide auf ihren Sitzen hin und her zu rücken, und nach aber einer Weile wandte der Freund sich mit einem Entschluss nach der jungen Ehefrau um und fragte: »Hast du eine Idee, warum er uns warten lässt und was er so lange dort treibt?« »Ich kann es nicht ahnen, Nanda«, versetzte sie genau mit der süß schwingenden und klingenden Stimme, die zu vernehmen er sich gefürchtet hatte. Und sogar, dass sie überflüssigerweise seinen Namen hinzufügen würde, hatte er im Voraus gefürchtet, obgleich es nicht weniger unnötig war, als wenn er gesagt hätte: »Wo bleibt denn nur Sridaman?« statt einfach zu fragen: »Wo bleibt er nur?« »Ich kann es mir«, fuhr sie fort, »längst nicht mehr denken, lieber Nanda. Und wenn jetzt du dich nicht nach mir umgewandt und mich gefragt hättest, so hätte ich höchstens ein wenig später von mir aus die Frage an dich gerichtet.« Er schüttelte den Kopf, teils aus Verwunderung über des Freundes Säumen, teils auch zur Abwehr des Überflüssigen, das sie immer sagte. Denn zu sagen »umgewandt« hätte völlig genügt. Und die Hinzufügung »nach mir«, obgleich selbstverständlich richtig, war unnötig bis zur Gefährlichkeit. Gesprochen beim Warten auf Sridaman mit süß schwingender, leicht unnatürlicher Stimme. Er schwieg aus Furcht, auch seinerseits mit unnatürlicher Stimme zu sprechen und sie vielleicht dabei mit ihrem Namen anzureden, wozu er nach ihrem Beispiel eine gewisse Versuchung empfand. Und so war sie es, die nach kurzer Pause den Vorschlag machte: »Ich will dir etwas sagen, Nanda. Du solltest ihm nachgehen und dich nach ihm umsehen, wo er bleibt, und ihn mit deinen kräftigen Armen rütteln, wenn er sich im Gebete vergessen hat. Wir können nicht länger warten, und es ist auffallend sonderbar von ihm, uns hier sitzen und bei steigender Sonne die Zeit versäumen zu lassen, wo wir durch die Verirrung ohne dies schon verspätet sind. Und meine Eltern vielleicht schon allmählich anfangen, sich Sorge um mich zu machen. Denn sie lieben mich über alles. Geh also bitte und hole ihn, Nanda. Selbst wenn er noch nicht kommen möchte und sich etwas wehrt, so bringe ihn her. Du bist ja stärker als er.«
»Gut, ich will gehen und ihn holen«, erwiderte Nanda. »Natürlich im Guten. Ich brauche ihn nur an die Zeit zu erinnern. Übrigens war es meine Schuld, dass wir den Weg verloren und sonst niemandes. Ich hatte schon selbst daran gedacht, ihm nachzugehen, und meinte nur, es sei dir vielleicht ängstlich, hier ganz allein zu warten. Aber es ist nur auf wenige Augenblicke.« Damit ließ er sich vom Lenkerbrett hinab und ging hinauf in das Heiligtum. Und wir, die wir wissen, welcher Anblick ihn erwartet? Wir müssen ihn begleiten durch die Versammlungshalle, wo er noch nichts ahnte, und durch die Torhalle, wo ebenfalls noch volle Unwissenheit ihn einhüllte, und endlich hinab in den Mutterschoß. Nun ja, da strauchelte und taumelte er, einen dumpfen Ausruf des Entsetzens auf seinen Lippen, und hielt sich mit Mühe fest an den Lingamsteinen, ganz so wie Sridharman es getan. Aber nicht des Bildes wegen tat er es, das jenen erschreckt und furchtbar begeistert hatte, sondern vor dem grausen Anblick am Boden. Da lag sein Freund, das wachsfarbene Haupt mit gelöstem Kopftuch vom Rumpfe getrennt, und sein Blut schlich auf geteilten Wegen gegen die Grube. Der arme Nanda zitterte wie ein Elefantenohr. Er hielt sich die Wangen mit seinen dunklen, beringten Händen, und zwischen seinen volkstümlichen Lippen presste sich halb erstickter Name des Freundes hervor, wieder und wieder. Vorgebeugt tat er hilflose Bewegungen gegen den zerteilten Sridharman am Boden, denn er wusste nicht, an welchen Teil er sich wenden, welchen er umfangen, zu welchem er reden sollte, zum Körper oder zum Haupt. Für dieses entschied er sich endlich, da es immer so entschieden die Hauptsache gewesen war, kniete hin zu dem Bleichen und sprach, das ziegennasige Gesicht von bitterm Weinen verzogen, darauf ein, indem er immerhin auch eine Hand auf den Körper legte und sich gelegentlich auch an diesen wandte. Sridharman, schluchzte er, mein Lieber, was hast du getan? Und wie konntest du es nur über dich gewinnen und dies vollbringen mit deinen Händen und Armen, eine so schwer auszuführende Tat, es war doch nicht deine Sache. Aber was niemand dir zugemutet hätte, das hast du geleistet. Immer habe ich dich bewundert im Geiste. Nun muss ich dich jammervoll bewundern, auch von Leibes wegen, weil du dies Allerschwerste vermocht. Wie muss es ausgesehen haben in dir, dass du es schafftest? Welchen Opfertanz müssen Großherzigkeit und Verzweiflung Hand in Hand in deiner Brust vollführt haben, dass du dich schlachtetest? Ach, wehe, wehe, getrennt das feine Haupt vom feinen Leib. Noch sitzt der zarte Schmäh in seiner Gegend, aber er ist um Sinn und Bedeutung gebracht, da die Verbindung fehlt mit dem edlen Haupt. Sag, bin ich schuld? Bin ich etwa schuld an deiner Tat durch mein Sein, wenn auch nicht durch mein Tun? Siehe, ich denke dir nach, da mein Kopf noch denkt, du hättest vielleicht nach der Wesenskunde diese Unterscheidung gemacht und die Schuld durch das Sein für wesentlicher erklärt als die durch das Tun. Ach, aber was kann der Mensch mehr tun als das Tun vermeiden? Ich habe geschwiegen so viel wie möglich, um nicht etwa auch mit girrender Stimme zu sprechen. Ich habe nichts Überflüssiges gesagt und nicht ihren Namen hinzugefügt, wenn ich zu ihr redete. Ich selbst bin mein Zeuge. Und sonst freilich niemand, dass ich auf nichts eingegangen bin, wenn sie sticheln wollte auf dich zu meinen Gunsten. Aber was nützt das alles, wenn ich schuld bin, einfach durch mein Dasein im Fleische? In die Wüste hätte ich gehen sollen und als Einsiedler strenge Observanzen erfüllen. Ich hätte es tun sollen, ohne dass du zu mir redetest. Zerknirscht will ich's zugeben. Aber so viel kann ich sagen zu meiner Entlastung, dass ich es bestimmt getan hätte, wenn du zu mir gesprochen hättest. Warum hast du nicht zu mir gesprochen, liebes Haupt, als du noch nicht abgesondert dalagst, sondern auf deinem Leibe saßest? Immer haben unsere Häupter miteinander geredet, deins klug und meins simpel. Aber wo es ernst und gefährlich wurde, da schwiegst du. Nun ist es zu spät. Und du hast nicht gesprochen, sondern gehandelt, großherzig, grausam. Und mir vorgeschrieben, wie ich zu handeln habe. Denn das hast du wohl nicht geglaubt, dass ich hinter dir zurückstehen würde und dass einer Tat, die du mit deinen zarten Armen vollbracht, meine Prallen sich weigern würden. Oft habe ich dir gesagt, dass ich die Trennung von dir nicht zu überleben gedächte. Und als du mir in deiner Liebeskrankheit befahlst, dir die Feuerhütte zu rüsten, da erklärte ich dir, dass ich sie, wenn überhaupt, dann für zwei rüsten und mit dir einhocken würde. Was jetzt zu geschehen hat, das weiß ich längst. Wenn ich auch jetzt erst dazu komme, es klar aus dem Getümmel meiner Gedanken herauszulösen. Und schon gleich, als ich hier hereinkam und dich liegen sah, dich, das heißt den Leib da und das Haupt nebenbei, da war Nandas Urteil sofort gesprochen. Ich wollte mit dir brennen so will ich auch mit dir bluten. Denn etwas anderes bleibt mir überhaupt nicht übrig. Soll ich etwa hinausgehen, um ihr zu melden, was du getan, und aus den Schreckensschreien, die sie ausstoßen wird, ihre heimliche Freude herauszuhören? Soll ich umhergehen mit beflecktem Namen und die Leute reden lassen, wie sie mit Bestimmtheit reden werden, nämlich Nanda, der Bösewicht, hat sich an seinem Freunde vergangen, hat ihn aus Gier nach seinem Weibe ermordet. Das denn doch nicht, das nimmermehr. Ich folge dir und der ewige Schoß trinke mein Blut mit deinem. Dies gesagt, wandte er sich vom Haupte zum Körper, löste den Schwertgriff aus den schon erstarrenden Händen und vollstreckte mit seinen wackeren Armen aufs Gründlichste das sich selbst gesprochene Urteil, so dass sein Körper, um diesen zuerst zu nennen, quer über denjenigen Sridharmans fiel und sein netter Kopf neben den des Freundes rollte, wo er mit verdrehten Augen liegen blieb. Sein Blut aber ebenfalls quoll erst wild und geschwinde hervor im Entspringen und schlich dann langsam durch die Rinnen zur Mündungsgrube. Unterdessen saß Sita, die Furche, draußen allein in ihrem Wagenzelt, und die Zeit wurde ihr umso länger, als kein Nacken mehr vor ihr war, in den sie blicken konnte. Was, während sie sich einer alltäglichen Ungeduld überließ, mit diesem Nacken geschehen war, ließ sie sich nicht träumen. Es sei denn, dass dennoch in ihrem Innersten, tief unter dem zwar lebhaften, aber doch nur einer Welt harmloser Denkbarkeiten zugehörigen Unmut, der sie mit den Füßchen strampeln und trampeln ließ, die Ahnung von etwas Fürchterlichem sich regte, woraus ihr Warten müssen sich erklärte. Wozu aber Ungeduld und Ärger keine passenden Verhaltungsweisen bildeten, weil es einer Ordnung von Möglichkeiten angehörte, bei der es gar nichts zu strampeln und zu trampeln gab. Mit einer heimlichen Aufgeschlossenheit der jungen Frau für Vermutungen dieser Art ist zu rechnen, weil sie seit einiger Zeit in Zuständen und Erfahrungen gelebt hatte, die, um nur so viel zu sagen, einer gewissen Verwandtschaft mit jener übermäßigen Ordnung nicht entbehrten. Aber in dem, was sie vor sich selber äußerte, kam dergleichen nicht vor. Es ist doch nicht zu sagen und kaum zu ertragen, dachte sie. Diese Männer, einer ist wie der andere. Man sollte keinem vor dem anderen den Vorzug geben, denn Verlass ist auf keinen. Der eine lässt einen mit dem anderen sitzen, so dass er, ich weiß nicht, was dafür verdient hätte. Und schickt man den anderen, so sitzt man allein. Und das bei steigender Sonne, da durch die Verirrung schon so viel Zeit verloren gegangen. Nicht viel fehlte, so führe ich vor Ärger aus der Haut. Es ist doch im ganzen Bereich vernünftiger und zulässiger Möglichkeiten, keine Erklärung und keine Entschuldigung dafür zu finden, dass erst der eine ausbleibt und dann der, der ihn holen soll, auch. Das Äußerste, was ich denken kann, ist, dass sie in Streit und Kampf geraten sind, weil Sridharman so am Gebete hängt, dass er nicht von der Stelle mag und Nanda ihn zwingen will zu kommen, dabei aber aus Rücksicht auf meines Mannes Zartheit nicht seine volle Kraft aufzubieten wagt. Denn wenn er wollte, so könnte er jenen ja auf seinen Armen, die sich wie Eisen anfühlen, wenn man gelegentlich daran streift, zu mir heraustragen wie ein Kind. Das wäre demütigend für Sridharman. Und doch hat die Kränkung des Wartenmüssens mich dem Wunsch schon sehr nahe gebracht, dass Nanda so handelte. Ich will euch etwas sagen. Ihr verdientet, dass ich die Zügel nehme und allein zu meinen Eltern führe. Wenn ihr endlich herauskämt, so wäre die Stätte leer. Wäre es nicht so ehrlos, ohne Mann und Freund dort anzukommen, weil beide einen haben sitzen lassen? Ich führte stracks den Gedanken aus. So aber bleibt mir nichts anderes übrig. Und der Augenblick dazu ist nun ganz entschieden gekommen, als selbst aufzustehen, ihnen nachzugehen und nachzusehen, was in aller Welt sie treiben. Kein Wunder, dass mich armes, schwangeres Weib etwas Ängstlichkeit ankommt vor dem Ungewöhnlichen, das hinter ihrem rätselhaften Benehmen stecken muss. Aber die schlimmste unter den Denkbarkeiten ist ja schließlich, dass sie aus irgendwelchen Gründen, die ein anderer sich ausdenken mag, in Streit geraten sind und dass der Hader sie festhält. Dann werde ich mich ins Mittel legen und ihnen schon die Köpfe zurechtsetzen.
Damit stieg auch die schöne Sita vom Wagen, machte sich, indes ihr die Hüften in dem gewundenen Kleide wogten, auf den Weg zum Mutterhause und stand 50 Atemzüge später vor der grässlichsten der Bescherungen.
Gerd Westphal mit der vierten von 9 Folgen der Erzählung Die vertauschten Köpfe von Thomas Mann. Die Geschichte ist im S. Fischer Verlag erschienen. Diese Aufnahme entstand 1983 im NDR Hannover. Diese Folge können Sie 7 Tage lang im Internet und in unserer NDR Kultur App hören. Am Montag um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. Bundesaußenminister Wadephohl setzt heute seine Reise nach Israel und in die Palästinensergebiete fort. Gestern hatte der CDU-Politiker Gespräche in Jerusalem geführt. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Rainer Glitz.
Wadephohl will heute ins Westjordanland fahren, um sich in Ramallah mit Palästinenserpräsident Abbas zu treffen. Bei dem Gespräch dürfte es unter anderem um die zunehmende Gewalt israelischer Siedler gegen Palästinenser gehen. Weiteres Thema dürften die Überlegungen in Israel sein, das besetzte Westjordanland zu annektieren. Gestern hatte Außenminister Wadephohl in Jerusalem mit der israelischen Regierung gesprochen. Diese müsse den Weg für Hilfsgüter nach Gaza freimachen und sich gegen Vertreibung und Annexion positionieren, so der Außenminister.
US-Präsident Trump hat die Einführung neuer Zollsätze um eine Woche verschoben. Ursprünglich sollten die neuen Tarife von heute an gelten, aber die Zollbehörde braucht